Das digitale Lagerfeuer. Der Podcast vom Learning Lab.
Wir reden immer darüber, wie wichtig es ist, Schüler auch zu hören und Schülerinnen zu hören. Und wir tun es ganz oft in unserem Tun dann doch nicht. Wir haben tatsächlich in unseren Begleitprozessen in diesem Jahr in einigen Schulen drauf das versucht anzuregen, dass eben auch Schülerinnen und Schüler mit dabei sind. Also ich habe da schon so ein paar magische Momente in diesem Jahr erlebt, die dann tatsächlich auch einfach, weil sie dann eben auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern in der Situation wahrgenommen worden sind, durchaus auch verändernde Wirkung in Schulentwicklungsprozessen hatten. Ich finde diese deutsche Eigenart, immer auf diese Tests zu gucken, fast schon putzig, weil die Perspektive, die wir ja mit unseren Schulen haben, ist, mit jeder Schule individuell zu gucken, was kannst du als Schule tun, damit Lernen bei dir so organisiert ist, damit es für möglichst viele Kinder möglichst erfolgreich sein kann. Wenn das gut funktioniert, dann kann einem PISA auch egal sein.
Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Eigentlich macht man in den meisten Podcasts saisonale Rahmenbedingungen wie das Wetter oder Jahreszeiten ja eher nicht zum Thema, da man ja nie genau weiß, wann die Folge letztlich gehört wird. Wir sagen aber in dieser Folge einfach, wie es ist. Gerade ist Jahresbeginn und die Zeit der Neujahrsempfänge, die zum Rückblick und Ausblick genutzt werden. Und deswegen ganz konsequent, hallo Richard, frohes neues Jahr.
Hallo Tobias, dir auch ein frohes neues Jahr. Und du hast völlig recht, ich darf in 2 oder 3 Wochen nach Karneval, das ist auch eine lustige Geschichte, auf einem Neujahrsempfang sprechen. Und ich darf sprechen zum Thema Heiter scheitern, die 11 Säulen der gelassenen Schulentwicklung. Im Sinne von Schulentwicklung ja auch direkt spannend zu sehen, wie wir alle mit unseren eigenen Ideen und Konstruktionen durch die Welt laufen. Und die haben nicht immer unbedingt was miteinander zu tun.
Richard, zurück und nach vorne blicken wollen wir auch mit dieser Folge und dabei vielleicht auch die ein oder andere Hörempfehlung geben. Richard, seit Dezember befindet sich das Bildungssystem und die Politik ja mal wieder im PISA-Schock. Fun Fact, ich habe den Begriff mal gegoogelt, also der Begriff PISA-Schock hat sogar schon seit einiger Zeit einen Eintrag im Oxford Language Dictionary und wird als allgemeine Bestürzung nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler bei der PISA-Studie definiert. Das klingt ja jetzt nicht wirklich nach einer einmaligen Geschichte und nach so einer richtigen Schockgeschichte auch nicht, oder?
Nee, mich hat das wirklich nicht besonders getroffen und schockiert, weil das also einerseits ja auch mit Ansage war. Es gab ja auch mit Iglo und anderen Studien so ein paar, das ist ja so wie bei den Oscars, ne? Da weiß man ja auch, was ist das denn? Zuerst gibt es die Golden Globes und da weiß man, wer dann die größten Chancen auf einen Oscar hat. Und so ähnlich ist es bei PISA auch. Da gibt es ja auch so ein paar kleinere Studien, die vorab kommen. Ich finde diese deutsche Eigenart, immer auf diese Tests zu gucken, fast schon putzig, weil die Perspektive, die wir ja mit unseren Schulen haben, ist ja nicht zu gucken, wo in einer Tabelle taucht Deutschland auf, sondern mit jeder Schule individuell zu gucken, was kannst du als Schule tun, damit Lernen bei dir so organisiert ist, damit es für möglichst viele Kinder möglichst erfolgreich sein kann. Wenn das gut funktioniert, dann kann einem PISA auch egal sein. Und ich glaube, wir waren im letzten Jahr an einer Reihe von Schulen zu Gast, die auf diese PISA-Ergebnisse geguckt haben und gesagt haben, ja, bildet zwar vielleicht irgendwie Deutschland ab, aber bildet höchstwahrscheinlich nicht uns als Schule ab. Und ich habe dann auch gedacht, als dann wieder alle, das gehört ja auch zum Ritual dazu, Deutschland hat wieder schlecht abgeschnitten.
Wie kann das sein? Wie kann das sein? Was machen die anderen besser? Müssen wir noch länger lernen?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wohin müssen wir denn jetzt reisen, damit wir besser lernen können? Also von wem können wir lernen, wie es besser gehen könnte? Und die Antwort in diesem Jahr war, glaube ich, ganz oft Estland. Oder war es Lettland? Ich weiß es nicht.
Zuletzt war auch mal ein bisschen Malaysia. Bei der letzten Runde war viel Malaysia, glaube ich, mit dabei, oder? Kann das sein?
Ja, nee, die hatten das, ja, es gab schon ein paar weiter entfernte, aber mittlerweile haben die das ja verstanden, dass man mit den Reisekosten sorgsam umgehen muss. Also von daher eher, ich meine, es war Lettland. Und ich habe gedacht, nee, ich finde es auch durchaus hilfreich an die ein oder andere Schule. Und ich war gerade ein paar Tage vorher nur so als Beispiel an der Wilhelm von Humboldt-Schule in Berlin gewesen. Und was die zum Thema Individualisierung machen und wie die da mit ihren Lernbüros umgehen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man es eigentlich besser machen könnte.
Da wird ja auch gelebt, dass auch Schüler mit unterschiedlichen Lernniveaus und Voraussetzungen miteinander lernen, auch an unterschiedlichen Themen. Ich habe da mal einen O-Ton mitgebracht. Sollen wir da mal ganz kurz reinhören? Das ist das, was der Bennett Schuster, der sich nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter nennt, dazu gesagt hat, was bei denen so die Ausgangssituation ist.
Natürlich gibt es Stress, wenn Leute unterschiedlich stark sind, unterschiedliche Leistungen haben, whatever. Das Ziel muss doch sein, dass wir den Menschen beibringen, damit umzugehen.
Das, finde ich, zeigt eigentlich schon ganz schön so die Grundhaltung, die an der Schule haben. Erstmal davon auszugehen, dass an einer Schule oder in einer Lerngruppe Leute sind, die auf unterschiedlichen Lernniveaus sind. Und das kriege ich auch nicht weg und das ist auch nicht schlimm. Sondern die Frage ist ja, wie kann und muss und sollte ich Lernen organisieren, damit jeder zu einem möglichst guten Ergebnis kommt. Und das bedeutet eben, und das ist der Ansatz in den Lernbüros, dass eben nicht ein Lehrer oder eine Lehrerin, die in eine Klasse geht, weiß, ich mache jetzt 45 Minuten ein Thema und dann haben das 30 oder 25 oder 32 Kinder gelernt, sondern dass 32 oder 25 oder 30 Kinder an sehr unterschiedlichen Stellen in einem Thema sind, individuell arbeiten und wissen, ich habe einen gewissen Zeitraum, um das zu erarbeiten. Ich habe auch meinen Lernbegleiter, der mich in diesem Lernen begleitet oder Lernbegleiterin und den ich fragen kann, der vielleicht zu bestimmten Zeitpunkten auch für kleinere Gruppen Inputs macht. Und irgendwann kann ich dann für mich sagen, ich habe das Thema verstanden und dann kann ich es auch für mich abschließen.
Und interessanterweise, dieses Abschließen geht auch durch einen Test. In Diskussionen um bildungspolitische Themen gibt es ja vielfach Reize und Schlüsselworte und Reaktionen. Wenn man jetzt zum Beispiel von Lernbegleiter spricht, kommt vielfach raus, ja, dann werden die auch wahrscheinlich keine Noten, keine Tests haben. Das ist da ganz anders. Also da gibt es auch Tests, nur die werden entsprechend anders gemacht.
Genau, also erstens gibt es an der Schule ganz, ganz lange keine Noten, so, sondern die Tests sind eben dazu da, um gemeinsam zu gucken, was kann ich und was kann ich nicht. Die Tests sind eben auch nicht dazu da, um zu sagen, so, wir haben jetzt 6 Wochen an einem Thema gearbeitet und wir machen jetzt ein Ranking. Wer hat das Thema verstanden? Der kriegt eine 1. Wer hat so lala verstanden? Der kriegt eine 2 oder eine 3. Und wer fällt hinten über? Der kriegt eine 4 oder eine schlechtere Note. Sondern zu sagen, ich mache einen Test zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, ich habe das Thema jetzt für mich gut verstanden. Und dann mache ich den Test und dann weiß ich auch, dass ich das Thema gut verstanden habe. Und wenn ich es eben nicht gut verstanden habe, dann sagt mir der Test, okay, nimm dir nochmal Zeit, um nochmal weiter an dem Thema zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, aber jetzt ist das Thema durch und wir müssen zum nächsten. Und wie du diese Lücke, die dann auf einmal entsteht, schließt, ist dir selber überlassen. Das ist ja das alles Entscheidende, dass wir in dem Moment, wo wir so kohortenweise vorgehen, schrittweise abhängen mancher Schülerinnen und Schüler einfach zwangsläufig vorprogrammiert ist. Und eben immer wieder auf den Einzelnen zu gucken, scheint mir da doch ein Schritt in eine sehr, sehr richtige Richtung zu sein.
Genau, dazu haben wir auch noch einen kleinen O-Ton, wo eine Schülerin halt irgendwie erzählt, wie absurd es für sie erscheint, dass Tests zu einem gewissen Zeitpunkt vom Lehrer vorgegeben werden, sondern dass es ja viel, viel sinnvoller ist, zu sagen, ich schreibe den Test, wann ich möchte, ohne jetzt halt irgendwie einen Test auszulassen.
Ich schreibe keinen Test, bevor ich das Thema nicht verstanden habe. Wenn ich einen Test schreibe und ich habe das Thema nicht verstanden, was bringt mir dann der Test? Deswegen, ich arbeite an diesem Thema, ich habe es verstanden, ich hole mir den Test. Diesen Test mache ich eigentlich. Ich bekomme ja auch keine Note dazu. Den Test mache ich, um erstens dem Lehrer zu zeigen, ich habe es verstanden, damit der weiß, ich kann den nächsten planen. Aber auch für mich, dass ich sehe, ich habe es verstanden, ich kann diese Aufgaben bearbeiten.
Genau, das ist ja eigentlich genau das, was ich eben beschrieben habe und bildet eigentlich ganz schön die Situation ab. Also von daher, ich glaube, die Idee, und das ist ja auch was wir in PISA, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, was macht denn eigentlich PISA mit mir? Wir sehen ja auch eben in Deutschland immer stärker, dass es eben bei vielen Kindern an den Basiskompetenzen in Rechnen, Schreiben, Lesen mangelt. Und ich glaube, dass diese Lernbüros, da wo sie denn eingesetzt werden, ein gutes Mittel sein können, um mehr Kinder eben kontinuierlicher dabei zu unterstützen, zumindest gute Basiskompetenzen Kenntnisse in diesen Basiskompetenzen zu erwerben, die dann letztendlich die Voraussetzung sind, um auch in anderen Themenfeldern, in anderen Formaten, in anderen Fächern erfolgreich lernen zu können. Also wenn wir da nicht eine gute Antwort drauf finden, wie wir das verbessern können, haben wir grundsätzlich ein Problem. Ich glaube, dass das mit den Lernbüros ein guter Ansatz ist. Dem werden wir uns auch im kommenden Jahr intensiver widmen mit einigen Schulen, wie man das auch digital machen kann. Es ist nicht die Lösung auf alle Fragen, können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich glaube für viele, für dieses Thema Basiskompetenzen ist das ein ganz hilfreicher Weg.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Schullandschaft gucke und über das eine oder andere Leitbild fliege, also mehr als die Hälfte sagen, dass sie Lernbüros betreiben. Wo ist denn da der graduelle Unterschied? Wann ist halt ein Lernbüro wirklich wirksam? Wie ist das, kann man das konsequent durchziehen und wann ist vielleicht das auch mehr Fassade als irgendwie gelebter Begriff?
Also ich würde eher sagen, wenn ich durch die Gegend laufe, haben wir in unserem Umfeld eine Reihe von Schulen, die das so machen, ja, oder die das ansatzweise machen. Aber viele sagen auch, nie gehört, erklär mir das mal kurz. Also ich glaube, es ist nicht in dem Maße verbreitet, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, wenn du tatsächlich danach fragst, ob man einen Unterschied beschreiben könnte, dann würde ich sagen, es gibt Schulen, da gibt es sowas, das nennt sich dann an anderen Schulen individuelle Lernzeit, also im Prinzip das in die Schule verlagern der Hausaufgabenzeiten, damit man sagen kann, Ganztagsschule und wenn ich am Ende des Tages aus der Schule komme, ist auch alles erledigt. Das hat mit dem, was ich eben beschrieben habe, gar nichts zu tun. Und dann gibt es eventuell auch Lehrkräfte, die das in ihrem eigenen Fachunterricht versuchen, als Lernbüro zu organisieren. Was aber wieder bedeutet, dass ich als Schülerin schon im Stundenplan stehen habe, jetzt habe ich Mathematikunterricht und ich gehe zu dem und dem Lehrer in den Raum und da machen wir dann 40 Minuten, 45 Minuten, 90 Minuten lang Mathematik. Und das ist dann auch nochmal ein wichtiger Unterschied zu dem, was zum Beispiel die Wilhelm-von-Humboldt-Schule, aber auch andere machen, wo im Prinzip jeder Schüler und jede Schülerin in diesen Lernbürozeiten für sich entscheiden kann, mache ich jetzt Deutsch, mache ich Englisch, mache ich Mathe und damit auch entscheiden kann, wie viel Zeit gebe ich denn in das eine Fach und wie wenig in das andere, wissend, dass ich mich mit Mathe schwer tue und deshalb vielleicht erstmal mit Mathe anfange und dem Mathematikthema mehr Zeit einräume, während Deutsch was ist, was mir leicht von der Hand geht oder umgekehrt. So, und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und da wird dann eben auch Lernbegleitung wieder wichtig, dass in dem Moment, wo ich das so fachübergreifend sehe, ich mit diesen Lernbegleitern auch, also diese Lernbegleiter sich auch abstimmen müssen und gucken müssen und auch im Blick haben müssen, wo steht so ein Kind denn insgesamt. Ja? Also zu merken, aha, da ist einer, der macht immer ganz viel Mathe und ganz viel Deutsch, weil Englisch findet er doof und macht er nicht. Und das muss halt auffallen. Im Begleitprozess, sodass man dann sagen muss, hey, super gut gemacht in Mathe, super gut gemacht in Deutsch, aber Englisch darf auch nicht hinten überfallen. Ja, also tatsächlich auf das einzelne Kind immer wieder zu gucken, ist da, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt.
Das waren jetzt so ein paar Beispiele, wie Lernen anders gestalten kann. Ein großes Thema oder großer Fokus ist natürlich auch, wie kann sich Schule entwickeln? Was hast du da in deiner Reise von den Schulen mitgenommen, was Schulentwicklung angeht?
Ich glaube, es braucht eine sehr große Ernsthaftigkeit in dem Bewusstsein, dass eine Schule sich entwickeln muss und dass die das nicht von alleine tut, sondern dass das ein aktiver Prozess der Menschen ist, die eine Schule gestalten. Also ich habe eben gesagt, beim individualisierten Lernen ist es wichtig, dass ich als einzelner Lernbegleiter, als Lernbegleiterin auf das einzelne Kind schaue und dass wir das aber auch im Team gemeinsam tun. Und genauso muss man sich das auch klar machen, dass das für Schulen ein Prozess ist, wo eigentlich jeder Beteiligte sagen muss, diese Frage, wie wir uns entwickeln und wie wir das Lernen für die Kinder ermöglichen, ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam widmen müssen. Das braucht eine Schulleitung, das braucht ein Leitungsteam und so weiter. Und das ist nichts, wo ich mich als einzelne Lehrkraft rausziehen kann und sagen kann, ich mache jetzt meinen Matheunterricht und wenn der gut ist, dann ist das schon in Ordnung, sondern das muss was sein, was eben immer wieder auch in Teams ausgehandelt wird. Und also du hast eben auch gefragt, fallen dir Etappen deiner Reise ein, die da beispielhaft sind, wo man mal reinhören kann. Ich war bei das ist schon lange her, bei Melanie Grabowi in Windeck an der Gesamtschule, wo das sehr schön auch über einen längeren Zeitraum von ihr beschrieben wird, wie sie wirklich auch in Arbeitsgruppen Unterricht weiterentwickelt haben. Schön finde ich das Beispiel aus dem Leibniz-Gymnasium in Kreuzberg, die wirklich eine Roadmap haben, wo sie das für sich planen und wo sie auch einzelne Meilensteine benennen und wo sie auch, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, unterschiedliche Projekte in Zusammenhang bringen. Wir haben ja immer wieder Projekte, die Schulentwicklung unterstützen wollen, die von außen an Schulen herangetragen werden. Und ich glaube, das Leibniz-Gymnasium ist ein schönes Beispiel dafür, wie du über wirklich einen langen Zeitraum sehen kannst, wie sie bei Projekten der Bosch-Stiftung, bei Projekten des Landes, bei anderen Veranstaltungen mitgemacht haben und aber nicht immer gesagt haben, wir machen jetzt hier ein Projekt und wir machen da ein Projekt, sondern wie sie das für sich auch in eine Reihenfolge gebracht haben und gesagt haben, wie kann das nächste Projekt auf dem nächsten aufbauen, anschließen und die Entwicklung bei uns in der Schule weiterentwickeln. Das finde ich ist ein schönes Beispiel dafür, wie da wirklich ein Plan dahinter ist und wie dieser Plan auch quasi rückwirkend in einer Karte abgebildet wird, dass man sich das nochmal klar macht. Das waren alles wichtige Schritte, aber nach vorne auch beschrieben wird, welche Schritte sind denn als nächstes notwendig. Und einen anderen Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, der, wie ich finde, noch viel zu selten ernsthaft betrieben wird, ist zu sagen, kann ich nicht auch Schülerinnen und Schüler mit in Schulentwicklungsprozesse integrieren und mitarbeiten lassen. Und das sind die Menschen, die für ihr Lernen am besten wissen, was gut ist und was nicht gut ist und die auch einfach Schule mitgestalten können. Da würde ich sagen, ist am ehesten ein ganz schöner Beitrag, der mein Besuch an der Heinz-Brandt-Schule in Weißensee in Berlin. Das war schon sehr eindrücklich, auch zu sehen, was das, also das ist ja, wenn ich als Schülerin am Schulentwicklungsprozess beteiligt bin, mitmachen darf, auch das ist ja was, wo ich ganz, ganz viel lerne. Also mich in solche Prozesse mit einzubringen, mit Menschen, die vermeintlich mehr Expertise haben, an einem Tisch zu sitzen, in Kommunikation zu treten und sonst was. Ich glaube, in diesen Sitzungen muss nicht unbedingt viel mit digitalen Medien passieren und trotzdem passiert da ganz viel zu dem, was wir die 21st Century Skills nennen, zum Thema Kommunikation, Kooperation, kritisches Denken und vielleicht auch mal ein bisschen kreativ neue Wege fürs Lernen suchen.
Ja, und dann schlage ich vor, wir hören genau in diese Folge rein. Episode 15, Schule mit Schülerinnen entwickeln. Richard, du hattest da mit der Schülerin Leni gesprochen.
Also es ist ganz interessant, dass eine Schülerin an der erweiterten Schulleitung teilnimmt, hat erst letztes Jahr begonnen. Das war auch ich letztes Jahr. Mhm. Und das war am Anfang sehr überfordernd, einfach da plötzlich mit vielen von meinen Lehrkräften zu sitzen und über Schulentwicklung unserer Schule in x Jahren zu reden und zu überlegen, wie würde ich mir wünschen, dass Schule ist. Mhm. Das waren plötzlich so viele Türen, die offen waren. Aber ich bin unfassbar dankbar, dass ich als Schülerin da mit drin sitzen kann und mitentscheiden kann, meine eigene Meinung einbringen kann und auch aktiv nach meiner Meinung gefragt werde. Also in dem Gremium sitzen vor allem auch LehrerInnen, die am Fortschritt interessiert sind. Mhm. Deswegen wurde ich auch proaktiv nach meiner Meinung gefragt und nach meiner Meinung zu Themen. Es wurde mal nachgefragt, ob ich jetzt die ganzen Begrifflichkeiten verstanden habe oder nicht. Und es
so wie immer, ich muss ja auch immer nachfragen.
Und es wird immer geguckt, dass ich alles verstehe, wenn irgendwie gerade eine sehr hitzige Diskussion zwischen zwei Lehrkräften entsteht, dann wird nochmal nach meiner Meinung gefragt. Und grundsätzlich erfahre ich die LehrerInnen da nochmal ganz anders als im Unterricht. Mhm. Einfach LehrerInnen untereinander mitzubekommen, ist auch immer noch ganz interessant und einfach sehr aufgeschlossen.
Jetzt muss ich neugierig sein. Was ist, wenn du so zwei, drei besondere Unterschiede benennen könntest zwischen LehrerInnen unter sich und LehrerInnen in der Klasse? Was macht den Unterschied?
Zum einen, dass sie sich mit Vornamen nennen, aber auch, dass sie einfach sehr locker sind, sehr, sehr viele Ideen auf einmal einbringen und sehr hitzig diskutieren, aber auch immer wieder unterschiedliche Blickwinkel beleuchten.
Richard, du hast gerade davon gesprochen, wie sinnvoll es sein kann, Schüler in Schulentwicklungsthemen zu integrieren. Du hast ja Schüler auch in die Podcast-Produktion mit integriert, dahingehend, dass vermehrt in den letzten Folgen auch Schülerinnen zu den Interviews dazukamen. Was hat das verändert an der Gesprächssituation?
Ich finde es nicht nur spannend zu schauen, was hat sich da verändert, sondern warum haben wir es verändert? Weil mir irgendwann aufgefallen ist, wir reden immer darüber, wie wichtig es ist, Schüler auch zu hören und Schülerinnen zu hören. Und wir tun ganz oft in unserem Tun dann doch nicht, weil dann Schulentwicklungsprozesse eben doch am Schilftag stattfinden und die Schülerinnen sind zu Hause oder weil Gremiensitzungen abends stattfinden. Ich weiß nicht warum oder weil es einfach zu anstrengend ist. So, und wir haben tatsächlich in unseren Begleitprozessen in diesem Jahr in einigen Schulen drauf das versucht anzuregen, dass eben auch Schülerinnen und Schüler mit dabei sind. Das waren, wenn ich zurückdenke, mit die eindrücklichsten Erlebnisse, die ich in diesem Jahr in Schule hatte. Wenn das gut funktioniert und Lehrer bereit sind, gut zuzuhören, dann sind Schülerinnen auch bereit, sehr offen aus ihrer Wahrnehmung von Lernen und ihrer Wahrnehmung von Schule zu berichten. Und also ich habe da schon so ein paar magische Momente in diesem Jahr erlebt, die dann tatsächlich auch einfach, weil sie dann eben auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern in der Situation wahrgenommen worden sind, durchaus auch verändernde Wirkung in Schulentwicklungsprozessen hatten. Es macht wirklich Sinn, Schülerinnen und Schüler mit in die Prozesse zu nehmen. Und umso mehr habe ich dann gesagt, okay, und dann will ich auch mit Schülerinnen und Schülern über ihre Schule sprechen, wenn ich in die Podcasts gehe. Und auch da gab es Momente. Ich erinnere mich da an den Besuch an der Gesamtschule Höchscheid. Jetzt habe ich tatsächlich den Namen von dem Schüler vergessen.
Ja, das war der Ben Albrecht.
Und der erzählt dann rückblickend, der war kurz vorm Abitur, der hatte seinen letzten Schultag hinter sich, stand vor den Abiturprüfungen und reflektierte dann so seine Oberstufe. Und dabei saß die didaktische Leitung und die war wirklich sehr gerührt von dem, wie er über diese Schule, auch wertschätzend über diese Schule sprechen konnte. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und auch, wir hatten es gerade schon von der Heinz-Brandt-Schule und haben die Schülerin auch schon gehört, auch da zu merken, wie, wenn ich im Gespräch SchülerInnen habe und LehrerInnen habe, wie die im Podcast miteinander ins Reflektieren über ihre eigene Schule kommen. Das ist schon beeindruckend. Und was ich finde, was SchülerInnen eigentlich immer gut können, ist ja wirklich sehr klar und präzise Dinge zu formulieren. Und wir haben ja im digitalen Lagerfeuer auch so ein bisschen den Anspruch, diesen Digitalisierungssprech aufzulösen. Ja, also das, was Beat Döbli mal den Blafasel-Generator, den er gemacht hat. Also dieses, ich kann über Digitalisierung in Schule und das kommt natürlich auch reflexartig bei sowas wie einem PISA-Schock oder jetzt auch bei diesem Thema KI, was uns das Jahr über begleitet hat, kommt das immer wieder. Dass wir Sätze haben, die denkt keiner in dem Moment, wo er sie spricht, sondern die sind schon da und die sind immer wieder wiederholt worden. Und damit kriegt dieses Thema in vielen Diskussionen auch so eine Leblosigkeit, finde ich manchmal. Und tatsächlich mit SchülerInnen über das Thema zu sprechen, die diesen Sprech noch nicht gelernt haben, das ist natürlich auch ein ganz tolles Mittel, um das irgendwie so ein bisschen aufzubrechen. Damit dann einfach in den Gesprächen auch ja diese Blasen zum Platzen zu bringen und zu gucken, was ist denn da eigentlich wirklich an Kern und an Substanz dahinter.
Möglichst alle Akteure, die an Schulentwicklung beteiligt sind, in Blick zu nehmen, ist immer ganz wichtig. Gibt es noch eine andere Gruppe, wo du sagen würdest, die müssten eigentlich stärker noch in Schulentwicklung rein?
Ich bin mal gespannt. Wir sind da gerade dabei, eine neue Folge zu konzipieren, weil tatsächlich aus einer Schule heraus, in dem Fall der Fritz-Kühn-Schule, mit der ich vor Weihnachten gesprochen habe, wo auch Schülerinnen und Schüler dabei waren, auch ehemalige, das ist auch spannend, als Gruppe dabei waren, die jetzt im Berufsleben, im Studium stehen und dann zurückblicken auf ihre Schule und sagen können, was macht denn eigentlich, was war meine Schule hilfreich? Hat sie mich aufs Leben oder aufs Studium vorbereitet? Und aus dieser Schule kam die Idee, doch mal auch mit Eltern zu sprechen und zu sagen, wie nehme ich eigentlich als Eltern die Entwicklung meines Kindes in dieser Schule wahr und was ist mir dabei wichtig? Finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil wir ja gerade auch bei Digitalisierungsthemen noch mal mehr das, was man so schön irgendwie Erziehungsgemeinschaft zwischen Elternhaus und Schule haben. Also ist ja auch nicht ohne Reibungsverluste irgendwie machbar, wenn eine Schule auf einmal sagt, wir führen jetzt zum Beispiel eine 1:1-Ausstattung ein, jedes Kind soll ein Tablet, ein Notebook oder sonst was in der Hand haben und Eltern sagen aber um Gottes Willen, was ist denn mit den Online-Zeiten und den Augen zum Beispiel, so um jetzt mal eine Konfliktlinie aufzumalen oder eben auch zu sagen, was ich eben hatte mit den Lernbüros, wenn ich das ernst nehme, dann kann ich eben auch mein Kind nicht mehr fragen, wo seid ihr denn in Mathe dran, sondern ich kann nur das Kind fragen, wo bist du denn gerade, was hast du heute in Mathe gemacht? Und ja, also ich muss auf einer anderen Ebene in solchen Lernformaten auch zwischen Eltern und Schule in Kontakt sein und ich muss auch als Eltern verstehen, was eine Schule denn eigentlich macht. Also wie Lernen auf einmal funktioniert, weil wenn ich einerseits sage, hey, das mit der Individualisierung ist total klasse und mein Kind darf so lange lernen und so lange an einem Thema arbeiten, bis es wirklich gut verstanden hat und einen guten Test schreiben kann. Und die Schule sagt ja, und dazu gehört eben, dass wir uns diesen Test gemeinsam angucken und sagen, wo sind deine Stärken und Schwächen oder was kannst du als nächstes machen und nicht sagen, so und jetzt kriegst du eine 6, eine 3 oder eine 2, dann müssen die Eltern eben auch daran geführt werden, dass es eben ganz lange keine Noten gibt. Also von daher finde ich das ein total spannendes Thema, Eltern mit dabei zu haben im Podcast und mit denen reflektierend auf Schule zu gucken. Wir hatten auch das tatsächlich in diesem Jahr in ein paar Schulentwicklungsprozessen, dass wir da auch Eltern in manchen Entwicklungstagen mit dabei hatten und auch das waren spannende und hilfreiche Prozesse, weil die einerseits gute Ideen mit einbringen, aber im Dabeisein auch nochmal mehr von Veränderung von Schule lernen und verstehen. Also wir reden ja immer so schön, wir brauchen eine neue Lernkultur. Und das unterstreicht dann natürlich erstmal jeder, aber was das genau ist, das ist in den Köpfen wieder sehr unterschiedlich und das in gemeinsamen Schulentwicklungstagen zwischen Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften, ich sag mal, auszuhandeln. Das ist schon sehr spannend.
Richard, im vergangenen Jahr hatten wir 13 Episoden. Die Folgen 10 bis 13 waren sowas wie ein kleines Special zum Thema Schulgründung.
Wir hatten 13 Episoden? Episoden. Krass. Ich habe ja gedacht, wir machen irgendwie jeden Monat eine und ein bisschen Sommerpause. Das wäre weniger gewesen.
Ja, tatsächlich 13 Folgen. Unsere Folgen 10 bis 13 waren ja so ein kleines Special zum Thema Schulgründung. Wie bleiben wir dran an diesem Thema und warum?
Also ich habe die Absicht, zu den drei Schulen wieder hinzufahren. Zur Marille e.V. nach Berlin, zur Helmut-Hübner-Schule nach Hamburg und zu der Schule, die, glaube ich, noch keinen Namen hat, von Maike Schubert. Einfach um zu gucken, was passiert. Wie geht so ein Prozess weiter? Also es gibt wieder eine Sommerreise. Warum bleiben wir dran? Ich finde, dass tatsächlich sind das auch Folgen, die in Gesprächen, wo ich das mitbekommen habe, auch ganz viel Resonanz bekommen haben. Diese Idee, lass uns doch mal eine Schule gründen. Das ist ja was ich bei vielen, auch manchmal unzufriedenen Lehrkräften finde, die sagen, boah, so wie es bei mir an der Schule läuft, das ist irgendwie doof. Eigentlich müsste man das doch ganz anders machen. Und dann gibt es halt oft zwei Richtungen, in die sie sich bewegen. Das eine ist eben zu sagen, komm, ich mache einfach meine Tür zu und mache bei mir im Klassenzimmer, in meiner Klasse, mache ich eine neue Lernkultur. Das ist relativ wirkungslos oft für die gesamte Schule, weil es eben nur, dann sitzen Kinder da und sagen, bei dem Herrn Düttmann ist Mathe aber irgendwie komisch und beim Herrn Heinen ist dann Deutsch wieder wie normal, also das bringt nicht viel. Und eine andere Bewegung ist halt zu sagen, ich gehe entweder ganz aus Schule raus, suche mir einen neuen Job, wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich so viele sind, wie es manchmal kolportiert wird, oder eben zu sagen, komm, lass mal eine eigene Schule gründen und es besser machen. Und da waren halt die zwei von der Helmut-Hübner-Schule, die gesagt haben, ey, lass mal eine Schule in der Schule gründen. Also ganz bewusst zu sagen, wir machen hier was neu und anders und wir sind aber in unserer Schule quasi sowas wie eine eigene Schule, die aber offen ist für alle anderen. Erstens haben alle anderen gesagt, ja, hey, cool, mach das mal, solange wir nicht mitmachen müssen, wir gucken uns das an. Aber es durften halt auch Leute sagen, ja, ich mache mal so ein bisschen mit oder ich komme mal vorbei auf Besuch und so. Und damit eine Idee zu haben, wie so eine neue Lernkultur, weil sie in der Schule, aber bewusst als etwas Eigenständiges aufgebaut worden ist, nach und nach dann eben auch in die gesamte Schule hineinwachsen. Das ist ja die Idee kann. Und das ist eine Idee, die tatsächlich bei vielen Menschen an vielen Schulen, wo ich unterwegs war, verfangen hat und so eine Option war, zwischen ich gehe in die innere Emigration, in mein Klassenzimmer und mache die Tür zu oder, das habe ich eben nicht gesagt, weil das ist ja auch eine Reaktion, die wir oft finden, zu sagen, ja, eigentlich müssten wir diese ganze Schule niederreißen und eine neue Schule bauen, entweder wirklich vom Gebäude her oder von der gedanklichen Konstruktion her. Und das ist eine Aufgabe, die ist viel zu groß, das schaffen wir gar nicht. Und da ist das, was da an der Stadtteilschule in Hamburg passiert, finde ich eine sehr schöne Zwischenlösung, die einen sehr pragmatischen Weg hat. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das bei denen weiterentwickelt hat. Und wenn ich auf die anderen beiden Stationen dieser Reise gucke, also auf die eine zum Beispiel, die Marille, die ja noch gar keine Kinder haben, die noch nicht an den Start gegangen sind, die noch organisatorische Hürden zu nehmen hatten, was so Räume angeht, tatsächlich wirklich mal zu sagen, da ist eine Basis, so eine Graswurzelbewegung von mehreren jungen Menschen, die sagen, lass doch mal Schule anders machen. Da bin ich einfach neugierig, ob das funktionieren kann. Also ob die den Atem haben, ob das funktioniert.
Da ist der Organisationsentwicklungskrimi, wo man einfach wissen möchte, wie geht's weiter.
Ganz genau, richtig.
Die dritte Folge unseres Specials zu Schulneugründung war ja ein Einzelgespräch mit Maike Schubert, die wirklich biografisch erzählt hat, wie sie in ihrem Leben drei Schulen gegründet hat und da, sagen wir es mal so, auch die ein oder andere Lebenserfahrung gemacht hat. Die Folge heißt ja auch von Wonnen und Wunden dreier Schulgründung. Welcher Gründungsaspekt ist dir da ganz besonders präsent geblieben?
Das ist auch, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben diese Sätze, die sich so festsetzen, die wir immer so gebetsmühlenartig wiederholen. Und genauso wie wir ja angeblich von Hetty gelernt haben, auf den Lehrer kommt es an, sind wir ja im Moment, wenn es um Schulentwicklung geht, alle reden über Leadership, über die Bedeutung der Schulleitung. Schulleitung ist ja ganz wichtig. Und ich glaube, das ist im Gespräch mit Maike tatsächlich deutlich geworden, wie wichtig Schulleitung ist. Aber ich glaube, es ist auch noch mal in einer anderen Art und Weise sichtbar geworden. Also oft ist es ja so, dass man sagt, Schulleitung ist wichtig und dann wird Schulleitung wieder beschränkt auf das, was sie immer war, nämlich der Entscheider, derjenige, der steuert und sonst was macht und nicht derjenige, der Räume aufmacht und Dinge ermöglicht. Und das, finde ich, ist eigentlich dieses auch veränderte Bild von Schulleitung, das wir in einer neuen Lernkultur brauchen. Ich finde, das wird im Gespräch mit Maike eigentlich sehr schön deutlich. Oder um es anders zu rahmen und mein Lieblingszitat von Karl Valentin mit reinzubringen, der hat ja mal gesagt, wir müssen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und wenn wir das, was wir eben beim Bennett Schuster von der Wilhelm von Humboldt-Schule schön gesehen haben, wenn wir sagen, Lernbegleitung ist etwas anderes und wir wollen, dass immer mehr Lehrkräfte auch zu LernbegleiterInnen werden, dann ist es ja auch was letztendlich Schulleitungen vorleben müssen. Also mit anderen Worten zu sagen, eine Schulleitung ist nicht jemand, der sein Kollegium oder ihr Kollegium instruiert, wie Schule zu machen ist, sondern eigentlich ist eine Schulleitung eine Lernbegleitung für ein Kollegium, gute Schule zu machen. Dann bin ich wieder bei dem Satz, der dann stimmt. Schulleitung ist extrem wichtig. Es braucht solche Menschen, die genau das machen, Lernbegleiter für ein Kollegium zu sein. Und eben nicht nur zu sagen, mach mal, was du willst und such dir dein Thema, sondern auch zu sagen, wo passt es auch zu dem, was im Curriculum steht, was wir machen müssen, also den Weg. Also Lernbegleitung da als wirklich anspruchsvolle Aufgabe zu sehen. Und ich glaube, das ist diese veränderte Rolle von Schulleitung, die extrem anspruchsvoll ist. Ich glaube, die ist schon zum Beispiel im Gespräch mit Maike Schubert sehr, sehr schön deutlich geworden.
Genau, das Gespräch mit Maike Schubert kann man in Folge 12 nachhören. In Folge 14 hattest du auch so eine Einzelinterview-Situation und zwar nämlich mit André Grammelsdorf und hast dessen spannenden Lebensweg sogar nachgezeichnet. Er war ja zu DDR-Zeiten noch Lkw-Fahrer und ist dann über Umwege und sogar ohne formales Abitur erst Lehrer und letztlich dann auch Schulleiter der Franz-Kühn-Schule geworden, wo du ihn dann kennengelernt hast. Was kann man in solchen intimen 1-zu-1-Gesprächssituationen herausfinden oder vielleicht herauskitzeln? Und hast du für das kommende Jahr auch Pläne oder Wunschkandidaten für weitere solche Einzelinterviews?
Tatsächlich finde ich diese Einzelgespräche total spannend. Der André ist ein schönes Beispiel, aber auch Maike, über die wir gerade gesprochen haben, auch länger zurückliegend. Marion Hensel und Silke Richter, das sind alles Menschen, wo man sieht, wie eine biografische Prägung dann auch das Denken und Handeln als Schulleitung irgendwie prägen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben zeigt, aus was für unterschiedlichen Beweggründen Menschen in diese Rolle hineinwachsen. Und wenn es wirklich wichtig ist, dass Schulleitung eine wichtige Rolle hat, dann finde ich es völlig in Ordnung zu sagen, lass uns doch mal solche Schulleitungen anschauen, ihre Lebenswege nachzeichnen, auch nachzeichnen, du hast es in dem einen Fall gesagt, wo sie sich auch vielleicht mal eine blutige Nase geholt haben und trotzdem weitergemacht haben, weil wir ja, wenn wir wirklich sagen, wir brauchen eine neue Lernkultur und wir brauchen andere Schulen und Schulleitung ist da wichtig, dann brauchen wir ja in Schulleitungen Menschen, die an vielen Stellen einfach mal mutig sind. Und auch, das haben ja viele von den Menschen, mit denen ich gemacht habe, eigentlich alle gemacht, auch mal bestehende Grenzen überschreiten und nicht nur sagen, ich tue das, was mein Staat von mir will, mein Dienstherr, dem ich Treue geschworen habe, sondern ich interpretiere diese Treue so, dass ich sage, im Ernstfall ist es, André Gammelsdorf hat das explizit gesagt, im Ernstfall ist das Gesetz nur ein Text, der von Menschen gemacht wird, sondern wir müssen gucken, was dahinter steht. Und wenn das Gesetz nicht mehr gut ist, dann müssen wir das auch verändern und dafür kämpfen, dass es verändert wird. Und meine Intention bei diesen Einzelgesprächen ist einfach, solche mutigen Menschen sichtbar zu machen, ihnen Raum zu geben, damit sie auch in gewisser Weise als Rollenvorbild für andere wirken können. Gerade wenn ich wieder auf das Thema Digitalisierung komme, bundesweit so eine Handvoll, sag ich mal, von Menschen, die sogar im Fernsehen in Talkshows sind, die immer wieder in Zeitungen, die immer wieder auf Konferenzen sind. Das sind ganz, ganz tolle Menschen, die tolle Schulen haben und die auch ein großes Sendungsbewusstsein haben und die für den gesellschaftlichen Veränderungsprozess, glaube ich, echt wichtig sind. Aber sie können natürlich auch hemmend sein, in dem Sinne, dass ich eventuell als Schulleiter sagt, ja eigentlich, boah, das ist toll, was der macht, aber kann ich das denn auch? Ja, also dieses Problem, was wir mit Leuchtturmprojekten manchmal haben, dass sie so groß und so leuchtstark sind, dass ich dagegen das Gefühl habe, nicht anleuchten zu können, sondern nur noch im Schatten zu stehen. Was wir versuchen mit diesen Einzelinterviews zu machen, ist eben zu sagen, da draußen gibt es ganz, ganz viele tolle Schulleiterinnen und Schulleiter, die einfach einen guten Job machen und die mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein Schule weiterentwickeln und auch das tun, mit Verantwortungsbewusstsein Grenzen überschreiten und das sichtbar zu machen, dass es das gibt, dass das für die Schulen gut sein kann und dass das für die Kinder, die in diese Schulen gehen, gut sein kann. Das als Vorbild, als Rollenvorbild immer wieder herzuzeigen, das ist die Idee hinter den Einzelinterviews. Ich glaube, ich habe auch ein paar Wunschkandidatinnen, aber ich glaube, die verrate ich jetzt noch nicht.
Richard, der Einstieg in unser Gespräch oder in unsere Episode heute war ja der PISA-Schock. Medizinisch gesehen ist die Ursache für einen Schockzustand im Körper ja immer der Mangel oder die Überversorgung mit bestimmten Stoffen. Blicken wir also mal auf den Schulkörper gemeinsam. Wo siehst du einen Mangel und wo siehst du eine Überversorgung?
Einen Mangel gibt es, glaube ich, an Unterstützung für Schulen. Wir haben zwar ein großes Unterstützungssystem, wir haben Schulaufsichten, wir haben staatliche Fortbildungsstrukturen, wir haben staatliche Schulentwicklungsberater und das sind aber oft sehr schwach ausgestattete Systeme, wo eigentlich viel zu wenig Leute unterwegs sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Unterstützungssysteme oft nicht gut wirken können, weil sie gleichzeitig auch Kontrollsysteme sind. Nehmen wir die Schulaufsichten, die sollen einerseits unterstützen und sind gleichzeitig aber auch vorgesetzt, haben gleichzeitig auch vorgesetzten Funktionen und das beißt sich manchmal. Und also ich glaube, dieses Thema Schulaufsichten ist ein Thema, an das wir im Kontext von Schule und Schulentwicklung ganz stark ran müssen, weil es auch so ein schönes Thema ist, was in der gesellschaftlichen Debatte, in der zivilgesellschaftlichen Debatte bisher kaum eine Rolle spielt. Dazu gehört auch das, was wir eben sehr gerne machen und ich glaube mittlerweile auch ganz gut machen, Schulen in Entwicklungsprozessen zu begleiten. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir da als Außenstehende dazukommen, die eben nicht selber im System sind. Wir kennen das System, wir arbeiten an vielen Stellen mit dem System, aber wir sind nicht Teil des Systems. Das ist was, was es in anderen Bildungsbereichen viel mehr gibt, was im sozialen Bereich oft unter dem Titel Supervision läuft, wo das mittlerweile längst etabliert ist und was aber, glaube ich, im schulischen Bereich oft noch so ein, du warst bei der medizinischen Versorgung, so eine erste Hilfe nach großen Unfällen ist. Und ich glaube, so eine externe Prozessbegleitung in Schulentwicklungsprozessen, das darf auch etwas sein, was, wie soll ich das jetzt, muss ich überlegen, also wenn es eine Notfallversorgung auf der einen Seite ist, dann wäre das so der Ersthelfer, der Rettungssanitäter. Was wir aber eigentlich brauchen in der Prozessbegleitung, ist jemand, der ganz viel auch präventiv macht. Also vielleicht so mein Trainer im Fitnessstudio, der immer wieder auch mit dabei ist und guckt, wo könnte es dann irgendwie hakelig werden. Also zu sagen, jemand von außen dazu zu holen, der auf mich und meine Schule mit mir zusammen drauf guckt, das ist was uns helfen könnte. Das für Schule zu etablieren, wäre, glaube ich, auch ein lohnendes Projekt.
Okay, das war der Blick auf den Mangel. Gibt es auch eine Überversorgung an irgendwas?
Regularien, würde ich mal sagen. Statt zu viele Regularien auch mehr Vertrauen. Übrigens auch das wieder, da sind wir wieder bei Karl Valentin. Ich glaube, Lernen funktioniert dann besser, wenn ich Kindern vertraue, dass sie lernen wollen. Und das wollen sie ja auch ganz lange, bis wir es ihnen abgewöhnt haben. Und nicht, dass ich es eben überbordend immer wieder und sehr kleinschrittig kontrolliere.
Zum Abschluss, Richard, wie geht's weiter mit diesem Podcast im angebrochenen neuen Jahr?
Also ich glaube, was mir ein Anliegen wäre oder uns ein Anliegen ist, ist zu sagen, wir bringen ein bisschen mehr Regelmäßigkeit rein. Wir hatten jetzt oft so, die Sommerreise war ein großer Block im Sommer, dann die letzten Berliner Podcast-Folgen sind als Block vor Weihnachten gekommen. Da so ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinzubringen, sodass man sagen kann, habe ich denn eigentlich schon die Januar, die Februar, die März-Folge gehört? Und ach, guck mal, im Juli waren Sommerferien, da gibt's keine. Auch das darf passieren, ne? Also einerseits Kontinuität. Wir werden auf jeden Fall weiter in den Berliner Schulen unterwegs sein, wo wir ja schon einige Projektschulen aus dem Schulversuch Hybrides Lehren und Lernen porträtiert haben. Ein paar Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, werden da wieder auftauchen. Wir planen eine Folge mit Eltern zu machen. Wir planen eine große Folge mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen zum Thema Projektlernen. Also das wird auf jeden Fall weitergehen und ich glaube auch, dass wir wieder so ein paar spannende Einzelinterviews haben werden.